Das waren Tätigkeiten, die schon lange her sind. Ich glaube, der Grund, warum ich hier eingeladen wurde, sind einige Diskussionsbeiträge, die ich in letzter Zeit gehalten habe, rund um den Begriff der globalen Enteignungsökonomie und auch im Zusammenhang eines Buches, was ich vor knapp 2 Jahren herausgegeben habe, was hier unten auch aufliegt, wo ich Beiträge, die eigentlich im französischen Kontext und im angelsächsischen Kontext diskutiert werden, ins Deutsche übertragen habe. Aber das ist nicht nur eine sprachliche Übertragung, sondern auch eine politische Übertragung, weil eigentlich nach wie vor auch in der Linken das Problem besteht, dass viele Diskussionen völlig nationalstaatlich getrennt verlaufen und dass wir viel zu wenig lernen aus anderen sprachlichen Kontexten, von anderen sprachlichen Diskussionen. Das nur so zum Hintergrund. Also, mein Ziel ist, einige weiterführende Erklärungen zu bieten oder beizusteuern, zur Diskussion beizusteuern, warum es überhaupt eigentlich zu dieser massiven Privatisierungswelle kommt und ob das auch zusammenhängt mit der Frage, dass der Kapitalismus mittlerweile anders funktioniert, als er während der Zeit der glorreichen 30 Jahre funktioniert hat. Das heißt, dass es nicht eine Mode ist, sondern dass es eine viel grundlegendere, viel fundamentalere Veränderung ist, die wir seit einiger Zeit erleben und die sich eigentlich praktisch mittlerweile beschleunigt fortsetzt, völlig unabhängig davon, welche Regierung oder welche Farbe ein entsprechendes Parteienbündnis hat, was in einem beliebigen Land gerade an der Regierung ist. Das vielleicht zum Kontext. Ich habe jetzt etwas mehr vorbereitet, dass ich Zeit habe, darum überspringe ich gleich zu Beginn einige Dinge, nämlich in diesem Kontext und die Frage, was eigentlich jetzt der Hintergrund dieses Akkumulationsregimes ist, in dem wir stecken. Zu Beginn 2 Thesen möchte ich zur Diskussion stellen. Erstens, die aktuelle Politik des Sozialabbaus und die offensive Außenpolitik, sowohl in Europa als auch in den USA, widerspiegelt erstens die enorme Instabilität und auch die Schwierigkeiten, ein international tragfähiges ökonomisches Regime durchzusetzen. Und dazu gehört auch, dass diese Offensive der Herrschenden in Europa und auch in den USA in den Kontext, eben was ich sage, eines finanzdominierten Akkumulationsregimes zu setzen ist und auch in den Kontext einer verschärften internationalen oder globalen Konkurrenz. Beispielsweise der ganze Inhalt des Europäischen Verfassungsvertrages ist komplett ist in diesem Kontext zu sehen und ist darauf ausgerichtet. Sowohl ökonomisch, eine komplette ökonomische Durchliberalisierung gepaart mit einer militärischen Aufrüstung. Das ist die fundamentale Philosophie, die fundamentale Ausrichtung beispielsweise des Europäischen Verfassungsvertrages, der hoffentlich nie zustande kommen wird. Oder auch in den USA die allgemeine geopolitische und geoökonomische Offensive. Eine zweite These. Das ist eigentlich der obere Teil ist schon dasselbe. Aber was dazu kommt, ist, dass diese neue Phase politischer Auseinandersetzung eine neue Phase eröffnet ist. Und das heißt auch, dass genau die 2 Elemente, einerseits imperialistische Offensiven gegen außen, wie ein verstärkter Sozialabbau im Innern miteinander gepaart werden. Und das ist Ausdruck genau derselben Politik, Ausdruck derselben Orientierung. Und jetzt, warum kam es so weit oder was ist der Hintergrund für diese Entwicklung? Ich versuche jetzt hier nur einige Dinge zu skizzieren, zur Diskussion zu stellen. Ich denke, dass wir seit Beginn der 1970er Jahre eine zunehmend veränderte Situation haben. Erstens gab es zu Beginn der 70er Jahre das Problem, einer sinkenden Profitabilität in allen wichtigen Industriesektoren, auch in den wichtigsten kapitalistischen Ländern in Europa. Folglich, das Ziel des Kapitals besteht natürlich darin, die Profitabilität wieder zu steigern. Daraus folgte eigentlich in den meisten OECD-Ländern, in einigen früher, in anderen später, eine massive Politik der Liberalisierung, der Deregulierung, der Privatisierung. Seit Ende der 70er Jahre, vor allem seit Anfang der 80er Jahre, hatten wir auch eigentlich veränderte politische Kräfteverhältnisse. Und diese ganze Entwicklung ist auch gepaart mit der Schaffung neuer Institutionen. Das heißt, der Staat hat sich nicht einfach so zurückgezogen, sondern der Staat hat seinen Charakter geändert. Es haben sich neue Institutionen gebildet, sowohl auf nationaler, auf regionaler und natürlich auf internationaler Ebene. Beispielsweise die Schaffung der WTO, der Welthandelsorganisation, oder die veränderte und zunehmende Rolle der EU als Beispiel, oder IWF oder Weltbank. Das sind alles Institutionen, die ein dichtes Regelwerk haben, die teilweise fast staatliche Aufgaben übernehmen. Jetzt, ich gehe nicht auf die einzelnen Kurven hier ein, nur die grüne, das sieht man vielleicht von weiter hinten nicht genau, das ist die Profitabilität. Und das zeigt eigentlich genau diese Delle zu Beginn der 70er Jahre. Und dann eigentlich ist es gelungen, die Profitabilität wieder schrittweise zu steigern. Natürlich nicht linear, es gab Brüche, aber letztlich ist es gelungen. Und die blaue Linie, die blaue Kurve, ist die Akkumulationsrate, das ist letztlich die Investitionsrate. Und diese Kurven liefen eigentlich parallel bis in die 90er Jahre hinein. Und nachher stieg die Profitabilität weiter und die Investitionstätigkeit stieg aber nicht im selben Maße. Das heißt, es wird nicht im selben Maße neu investiert. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum? Und diese Kurve ist sozusagen das Gegenmoment, nämlich, das habe ich aus dem Buch von Hufschmid, nämlich die Entwicklung der Lohnquoten in den großen Industrieländern. Und wir sehen, dass in allen großen Industrieländern, also EU, USA, muss jetzt nicht auf die einzelnen Kurven eingehen, aber die Tendenz ist überall gleich. Das heißt, der Anteil der Löhne am Bruttoinlandsprodukt ging überall kontinuierlich oder teilweise auch sprungweise zurück. Jetzt einer der Hintergründe dieser Situation ist, dass seit den frühen 80er Jahren oder Ende 70er Jahre zunehmend ein hochkonzentriertes Anlagekapital oder Finanzkapital seine Bedeutung gesteigert hat. Und jetzt stellt sich die Frage, warum? Ich nenne drei Gründe. Der erste Grund, der ist relativ banal. Dieses Wachstum des Anlagekapitals konnte sich stützen primär auf eine lang anhaltende Akkumulation in der vorhergehenden Periode, das heißt der 50er, 60er, 70er Jahre, während des goldenen Zeitalters. Dann kommen aber zwei Elemente dazu, und zwar die enormen Schuldenzahlungen, einerseits im Zusammenhang mit der zunehmenden Verschuldung der Dritten Welt und die Schuldenzahlungen im Rahmen von Staatsanleihen, also der öffentlichen Haushalte in den USA, in Europa und so weiter. Das führte dazu, dass enorm viel Geldkapital in den Händen von bestimmten Institutionen konzentriert werden konnte. Und noch ein weiteres Element, dass zunehmend in dieser Phase auch Dollarmärkte entstanden sind, außerhalb eigentlich des Hoheitsgebietes der USA und außerhalb auch des Einflussbereiches der Notenbanken. Das waren drei wichtige Gründe, die zu einer Konzentration von Geldkapital geführt hat. Und dann kommen politische Gründe natürlich dazu. Einerseits die konservative Revolution von Thatcher von 79 an, die ganzen 80er Jahre, die Präsidentschaft von Reagan und dann dem ersten Bush und dann eigentlich die Durchsetzung von neoliberalen Politiken in ganz Europa schrittweise. Was meines Erachtens auch dazu kommt, ist, dass die Dominanz des Neoliberalismus auch natürlich ein Ergebnis des Scheiterns der klassischen Arbeiterbewegung ist. Und zwar im mehrfachen Sinne. Erstens gab es große Niederlagen von Gewerkschaften. Denken wir an die Minenarbeiter in England, 84, 85. Denken wir die großen Niederlagen in Lateinamerika in den 70er und 80er Jahren mit den verschiedenen Militärdiktaturen. Und was meines Erachtens auch dazu kommt, woran man vielleicht manchmal weniger denkt, vor allem in Deutschland, ist, dass die Zerschlagung, die Niederschlagung der Demokratiebewegung, beispielsweise in der Tschechoslowakei 1968 oder dann auch in Polen 80, 81, praktisch wie historisch gesehen die letzte Möglichkeit eines demokratischen Pfades in Osteuropa zugeschlagen hat. Das war vorbei, das heißt, dass die Hoffnung auf einen anderen Sozialismus endgültig zugeschlagen wurde. Und mit dem Zerfall der DDR wurde das dann letztlich auch bestätigt. Das war vorbei, diese Geschichte. Das heißt, dass überhaupt die Glaubwürdigkeit jeglicher sozialistischer Alternative natürlich abgenommen hat. Das war zerstört. Dann zwei zusätzliche Elemente, die institutionell sind. Es haben sich neue Institutionen gebildet des Finanzkapitals. Und zwar erstens wurde, wie ich schon angedeutet habe, enorm viel Mittel in den Händen von Finanzinstitutionen konzentriert. Versicherungen, Anlagefonds, Investmentfonds, vor allem in den angelsächsischen Ländern Altersversicherungen, Altersfonds, und zwar der kapitalgedeckten Renten, etwas, was in Deutschland ja erst jetzt dann kommen wird. Vor allem die Systeme der kapitalgedeckten Renten führen dazu, dass enorm viel Geldkapital in den Händen von anlagesuchenden Institutionen konzentriert wird, die ihrerseits natürlich wieder Investmentchancen suchen. Diese Darstellung, auch aus dem Buch von Hufschmidt, zeigt, dass der Anteil institutioneller Anleger am Gesamtvermögen in allen großen Volkswirtschaften in den letzten 20 Jahren deutlich zugenommen hat. Ich gehe jetzt da nicht im Detail drauf ein. Und dann ein weiterer wichtiger Grund ist, dass durch diese enorme Konzentration von liquiden, also von Geldkapital, die Investoren das Privileg erhielten, eigentlich kurzfristig, im Notfall, wenn es nötig ist, von einer Stunde auf die andere auszusteigen und das Investment zu wechseln. Oder, und das ist noch viel, viel wesentlicher, alleine die Drohung, sie könnten aussteigen, bewirkt natürlich bei den Unternehmen bereits, übt einen wesentlichen Druck aus. Das heißt, wenn eine Eigenkapitalrendite von 15% nicht erreicht werden sollte, kann ein Investmentfonds nicht drohen, dann steigen wir aus und machen wir was anderes. Und alleine diese Drohung, die wirkt bereits Wunder. Das heißt, dass die ganze sogenannte Corporate Governance, die Art und Weise, wie Konzerne geführt werden, natürlich auf diese Renditenormen eingestellt werden. Und das alles im Kontext einer zunehmenden Internationalisierung der Ökonomie. Das heißt, es gibt Institutionen, neue Institutionen, die die Zentralisierung des Kapitals oder des finanziellen Reichtums vorantreiben, die spezialisierten Kapitaleignern, Investmentfonds, Private Equity Fonds und so weiter und spezialisierten Managern in ihren Diensten enorme Gewinne versprechen und natürlich eben verbunden mit der Liquidität eine enorme Wahlfreiheit auch von Investments. Also wenn nicht da, dann woanders. Es gibt auch noch einen geopolitischen Kontext, aber den lasse ich jetzt aus. Nur ein Bild, um das zu verdeutlichen. Man muss das das Ganze läuft natürlich international sehr ungleich und die USA haben es geschafft, aufgrund ihrer geökonomischen, geopolitischen Situation, enorm viel Kapital aus der ganzen Welt, aus Europa, vor allem aus Südostasien, aus Ostasien, mittlerweile aus China, anzuziehen und beispielsweise die ganze New Economy, die Hochtechnologiewelle Ende der 90er Jahre stützte sich zu einem großen Teil auch auf Kapital, was von außen kommt. Der linke Kuchen, das sind die größten Kapitalexporteure, also das Japan, Deutschland gehören dazu den größten und rechts sind die größten Kapitalimporteure, das heißt die USA importieren 3/4 des weltweit importierten Kapitals auf sich. Das heißt, ihr ganzes Wachstummodell stützt sich natürlich zu einem guten Teil darauf, dass sie dieses Kapital letztlich importieren können. Jetzt zur Enteignungsökonomie, zur dritten These. Die weltweite Privatisierung öffentlicher Einrichtungen, die private Aneignung auch von Erfindungen, also beispielsweise im ganzen Kontext der Ausweitung der Patentrechte und sogar von Läden, aber auch die Besetzung des Irak und seine Umwandlung in ein neokoloniales Protektorat der USA sind erstens mal unterschiedliche Vorgänge. Sie haben aber etwas gemeinsam. Sie ist nämlich Ausdruck einer kapitalistischen und auch imperialistischen Enteignungsökonomie. Jetzt versuche ich das ganz kurz noch zu erklären, was ich damit meine. Selbstverständlich ist die Ausbeutung der Lohnarbeit nach wie vor die zentrale Form der, sagen wir, der Expropriation, wie das Marx nennte. Also Kapitalisten, Kapitaleigner eignen sich die unbezahlte Mehrarbeit an. Das bleibt wesentlich, das ist selbstverständlich. Jedoch gibt es ein breites Spektrum, eigentlich was reicht von formeller Lohnarbeit und informeller Arbeit. Es gibt ein riesen breites Spektrum von allen möglichen Ausbeutungsformen, die dazwischen liegen. Und ich denke, das müssen wir beachten. Es gibt ein Problem einer Überakkumulation. Das heißt, es gibt zu wenig Profitinvestments. Zugleich saugt der Finanzsektor einen Teil des gesellschaftlich produzierten, des Mehrwertes auf, investiert ihn wieder. Das heißt, das Anlagekapital, die Fonds, die Anlagefonds, Investmentfonds neigen dazu, eigentlich der Gesellschaft oder der Ökonomie mehr Werte abzupressen, als die Gesellschaft dazu in der Lage ist zu liefern. Das führt dazu, dass neue Enteignungs- oder Aneignungsmechanismen praktiziert werden. Informalisierung der Arbeit, dazu gehört auch Privatisierung, dazu gehört auch ein Run auf Rohstoffe, Kontrolle über Rohstoffquellen und so weiter. Das heißt, eigentlich wieder Aneignungsformen praktiziert werden, die Marx eigentlich mit seinem Begriff der ursprünglichen Akkumulation versuchte zu fassen. Marx erklärte mit der ursprünglichen Akkumulation überhaupt mal die Entstehung des Kapitalismus. Das heißt, Land wurde eingezäunt, eingehegt. Die Bauern vertrieben, wurden zu Lohnabhängigen gemacht, die nichts mehr anderes hatten, als ihre Arbeitskraft zu verkaufen. Die Landeigner oder die kapitalistischen Landeigentümer konnten auch und können nach wie vor Renten einstreichen, Bodenrenten. Das ist etwas, was nach wie vor sehr aktuell ist oder vielleicht gerade im ganzen Kontext der Immobiliendiskussion wieder aktueller als je zuvor. In diesem Kontext kann man aber auch heute sagen, dass es neue Enclosures oder Einhegungen auf Deutsch gibt. Beispielsweise die ganze Diskussion um intellektuelle Eigentumsrechte, die Ausweitung von Patenten. Das sind wie Einzäunungen, nicht jetzt von Boden, aber von Wissen, von immateriellen Dingen. Und die Eigner, die Besitzer von Patenten können dann Lizenzeinkommen durchsetzen, was etwas Ähnliches ist letztlich wie Bodenzins, Bodenrente und so weiter. Das heißt, es gibt mehr und mehr Formen von Aneignung, von Enteignungsmechanismen, die auf solchen Gewaltverhältnissen, auf solchen reinen Machtverhältnissen beruhen. Und da kommen weitere Dinge dazu, wie Raub oder schlicht und einfach die Aneignung von Werten, von stärkeren Organisationen gegenüber schwächeren. Ja, okay. Gut, wir haben jetzt ein grundsätzliches Problem. Bedürfnisse werden immer weniger befriedigt. Zugleich gibt es ein Problem der Produktivitätsentwicklung. Und das ist auch verbunden damit, trotz Hochtechnologie, ist die Produktivität in den letzten Jahren weniger stark gestiegen als noch in den 50er und 60er Jahren. Das hängt auch damit zusammen, dass die Nachfrage oder auch die Bedürfnisse der Gesellschaft sich immer mehr Richtung Dienstleistungen verschoben haben. Und in vielen Dienstleistungen ist es nicht in dem Maße möglich, die Produktivität zu steigern wie im Industriebereich. Beispielsweise Pflege, Alterspflege, Gesundheit, Bildung, beispielsweise auch eine Friseuse, die arbeitet letztlich heute etwa ähnlich produktiv wie vor 20 Jahren, als Beispiel. Oder auch eine Krankenschwester, Krankenpflegerin und so weiter kann nicht unendlich produktiver arbeiten als vor 30 Jahren. Da gibt es eine gewisse Grenze. In diesem Maße steigt natürlich dann auch die gesamte Profitabilität der Gesellschaft nicht im entsprechenden Maße und damit lässt sich auch teilweise diese eher mangelnde Investitionsbereitschaft begründen. Und genau darum gibt es, wie ich schon angedeutet habe, die Tendenz, dass andere Formen gesucht werden, sich Werte anzueignen, sei es über Privatisierung, sei es über günstige Rohstoffe, sei es über intellektuelle Eigentumsrechte. Jetzt habe ich eigentlich das versucht anzuwenden, aber das lasse ich jetzt aus, weil wir das auch diskutieren können, am Beispiel eigentlich des Immobiliensektors. Da gibt es auch noch Folgerednerinnen und Folgeredner, die da etwas detaillierter darauf eingehen können. Ich denke, was wesentlich ist, ist einfach, dass sich eigentlich im Immobiliensektor wie zwei Dinge überschneiden, die für die Diskussion sehr interessant sind. Einerseits ein ganz klassisches Problem, dass natürlich die Eigentümer letztlich profitieren wollen vom Monopol über den Boden, das heißt von der Bodenrente. Und letztlich im Zuge der Finanzialisierung der Ökonomie natürlich auch darauf aus sind, Zinsen, Dividenden und so weiter zu erlangen. Und im Kontext dessen, was ich vorher erklärt habe, mit der enormen Bedeutung der Liquidität, sind finanzielle Investoren, die investieren nur, um wieder auszusteigen. Das ist der einzige Sinn, einzusteigen, um auszusteigen, sei es in 3, 4, 5 Jahren und dann über verschiedene Optionen zu mehr Geld zu kommen, als man eingesteckt hat. Da gehe ich jetzt nicht im Detail drauf ein, aber ja, das kann.
Wir machen noch eine Konferenz.
Na, das zum Schluss, dann vielleicht auch zur Diskussion. Ich denke, dass man jetzt die ganze Logik umdreht und die Eigentumsfrage tatsächlich auch wieder stellt. Sie ist ohnehin gestellt, nämlich vom Kapital ist sie auch gestellt. Das heißt, wir sollten keinen Bogen um diese Frage herum machen und wir sollen diese Frage genauso stellen, wie sie ohnehin gestellt ist. Das heißt, versuchen, das klingt jetzt vielleicht auch sehr abstrakt, wir können das vielleicht in weiteren Diskussionen versuchen zu konkretisieren, aktuelle Formen eigentlich des täglichen Widerstandes verbinden, also gegen Verschlechterung von Lebensbedingungen, gegen Privatisierung und so weiter, mit eigentlich der Frage, wer überhaupt über den Reichtum der Gesellschaft, der letztlich erarbeitet wurde von allen, verfügen kann. Das heißt, dass letztlich auch die Frage der einer radikalen Demokratisierung gestellt ist, und letztlich auch der Kontrolle über Boden, über Immobilien, über in letzter Konsequenz auch über Produktionsmittel. Ich denke, dass man um diese Diskussion nicht herumkommen kann, weil die Diskussion ist ja ohnehin gestellt, auch vom Kapital. Und da gehört auch dazu, dass jede Antwort natürlich nicht lokal begrenzt sein kann, sie kann auch nicht national begrenzt sein kann, sondern sie muss ebenso international sein, wie das Kapital ja auch international agiert. Das heißt, Erfahrungen austauschen und auch überlegen, wie man vielleicht gerade im Kontext der Debatte über das Gesicht Europas, über die Verfassung Europas, sich überlegt, ja, welche Formen könnten beispielsweise öffentliche Dienste annehmen im europäischen Maßstab. Wollen wir einfach die nationalen, obrigkeitsstaatlich organisierten, oftmals autoritären öffentlichen Dienste, so wie sie existierten, wieder zurück? Ich denke, das geht nicht. Das ist vorbei. Müssen wir was Neues finden, aber das Neue ist nicht ganz klar sichtbar. Ich denke aber, dass man da zu neuen Formen kommen muss, auch von öffentlichem Eigentum, was reicht von der Gemeinde, von der Kommune bis zur europäischen Ebene. Beispielsweise, wie werden die Bahnen auf europäischer Ebene organisiert? Da stellt sich die Frage eines öffentlichen Eigentums beispielsweise auf europäischer Ebene, als Beispiel, nicht wieder zurück, oder der Telekommunikation und so weiter. Dann bringe ich noch die letzte These, und zwar vor allem die unteren zwei Punkte, dann schließe ich ab. Die aktuelle Phase des Kapitalismus lässt keinen Spielraum mehr für neue soziale Kompromisse, die mit dem fordistischen Kompromiss, oder sagen wir dem Sozialstaatskompromiss der 60er Jahre vergleichbar wäre. Das ist vorbei, der Spielraum besteht nicht mehr. Es besteht auch kein Spielraum mehr angesichts der globalen Veränderung des Kapitalismus für eine neo-keynesianische Reformpolitik. Das heißt umgekehrt, selbstverständlich verzichten wir nicht auf Reformen, aber der Druck, um wirkliche Reformen durchzusetzen, der muss mittlerweile so stark sein für eine wirkliche soziale Reformpolitik, dass sich dieser Druck eigentlich nicht mehr unterscheidet vom politischen Kräfteverhältnis, was nötig wäre, um eine weitergehende gesellschaftliche Transformation durchzusetzen. Da gibt es viele Beispiele, die das zeigen. Also gerade wenn wir nach Frankreich schauen, gibt es starke soziale Bewegungen. Und obwohl die Bewegungen stark sind, es gab zahlreiche Streiks in letzter Zeit, setzen die Regierungen, sei es Raffarin, sei es Villepin oder der Nächste, die genau selbe Politik weiter. Jospin hat mehr privatisiert als alle seine Vorgänger, die bürgerlichen Vorgänger zuvor, gemeinsam zusammen. Das heißt, es stellt sich mittlerweile praktisch auch schon bei einem Widerstand gegen eine antisoziale Politik bereits de facto die Machtfrage. Wie können die Regierungen tatsächlich in Frage gestellt werden? Und Machtfrage meine ich nicht nur eine simple Regierungsfrage, sondern tatsächlich eine Machtfrage. Die stellt sich letztlich. Und das, gut, können wir vielleicht darüber diskutieren. Ja. Danke.